Hallo erstmal an alle, die gekommen sind. Ich möchte euch gern herzlich willkommen heißen zu unserem Vortrag Alltag Ausbeutung, Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungsindustrie. Mein Name ist Nicole Hansche. Ich arbeite für die christliche Initiative Romero, eine entwicklungspolitische Organisation aus Münster. Ich habe euch meine Kollegin Mareike Fehling heute noch mitgebracht und wir sind heute hier im Rahmen der Kampagne für saubere Kleidung. Die Kampagne für saubere Kleidung oder besser gesagt die Clean Clothes Campaign im Internationalen bekannt, abgekürzt mit dem Kürzel CCC, wurde 1990 in den Niederlanden gegründet und seit 1996 gibt es Partner- oder Trägerorganisationen, besser gesagt, die im Rahmen der Kampagne in Deutschland aktiv sind. Dazu gehört auch die ZIHR, die von Beginn an dabei ist und inzwischen ist die Zahl der Trägerorganisationen auf 20 angewachsen. Was ist die Kampagne für saubere Kleidung? Es ist ein weltweites Partnernetzwerk, das sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der weltweiten Bekleidungs- und Sportartikelindustrie einsetzt. Sauber steht dabei für sozial verträglich und menschenwürdig und inzwischen sind es 300 Trägerorganisationen in 15 verschiedenen europäischen Ländern. Darunter sind nicht nur Nichtregierungsorganisationen wie die christliche Initiative Romero, sondern auch Gewerkschaften oder Verbraucherorganisationen, verschiedene kirchliche Gruppen etc. Natürlich arbeiten wir gemeinsam, also es gibt nicht nur die europäischen Organisationen, sondern es gibt auch Partner und Kooperationspartner in den Ländern des Südens oder der dritte Welt, das sagt man ja heute nicht mehr, in denen sich die Produktionsstätten befinden. Wie auch andere Trägerorganisationen hatte sich die Kampagne zur Aufgabe gemacht oder die christliche Initiative im Rahmen der Kampagne sich zur Aufgabe gemacht, den Endverbraucher zu informieren und zu sensibilisieren. Andererseits treten wir mit verschiedenen Unternehmen in den Dialog. Wir sprechen sie auf ihr Verhalten an, zum Beispiel jährlich bei den Adidas-Jahreshauptversammlungen. Und natürlich wichtig, die Organisationen in den Produktionsländern zu unterstützen durch verschiedene Rundreisen, die wir hier in Deutschland organisieren, um die Belange der Organisationen in den betroffenen Ländern bekannt zu machen und publik zu machen. Wie gesagt, die Kooperation mit den Partnerländern im Süden ist sehr wichtig und ein Beispiel wird uns dann Mareike vorstellen im Anschluss. Vorweg noch ein paar allgemeine Charakteristika der weltweiten Bekleidungsindustrie. Die Herstellung von Textilien ist unlängst ein globaler Prozess geworden, der sehr vielschichtig und weit verzweigt ist. Er wird als textile Kette bezeichnet. Das könnt ihr hier sehen. Diese Abbildung dient nur beispielgebend. Also es ist zum Beispiel möglich, dass Baumwolle in Indien angebaut wird und geerntet wird, gesponnen wird in der Türkei, gewebt in China, geblichen und gefärbt auf den Philippinen, genäht in Bangladesch. Das Design kommt beispielsweise aus London. Gefinisht und verpackt wird das Produkt in Bulgarien, geht anschließend zum Lieferanten und zum Handeln. Der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass sich der textilen Kette anschließend noch der Gebrauch und die Entsorgung anschließt, der Textilien. Diese Abbildung, wie gesagt, dient lediglich beispielhaft, denn Produktionsstätten, Zulieferbetriebe und Lieferantenstrukturen bei einem einzigen Produkt, also bei einem konkreten Produkt, lückenlos zurückzuverfolgen, ist nahezu unmöglich und es wird ein Riesengeheimnis von der Industrie daraus gemacht, welche Beziehungen zwischen Produktionsstätten, Zulieferbetrieben etc. vorhanden sind. Jedoch lassen sich einzelne Produktionsschritte aufzeigen. Also man weiß, in welchen Ländern Baumwolle angebaut wird, in welchen Ländern genäht wird. Die Kampagne für saubere Kleidung befasst sich schwerpunktmäßig mit dem Bereich der Konfektionierung, hier dargestellt durch das Nähen in Bangladesch. Konfektionierung heißt Zuschneiden und Nähen als arbeitsintensive Schritte der textilen Kette. Und was die christliche Initiative betrifft, so ist es so, dass bei uns nicht die asiatischen Länder und nicht die osteuropäischen Länder im Fokus stehen, sondern die christliche Initiative arbeitet schwerpunktmäßig mit den Ländern Zentralamerikas zusammen und befasst sich mit der Produktion von Textilien in den Weltmarktfabriken dieser Länder. Ja, es ist inzwischen so, dass in Deutschland nur noch etwa 5% unserer Hosen, Röcke, Blusen und Jacken hergestellt werden. Die textile Industrie, also der Bereich der Konfektionierung und auch andere Bereiche, wie wir an der Abbildung gesehen haben, wurden ausgelagert in sogenannte Billiglohnländer. Und ich hatte sie schon aufgezählt. Hauptschwerpunkte sind Osteuropa, Asien und Mittelamerika. Produziert wird dort in sogenannten freien Produktionszonen oder besser anders gesagt Sonderwirtschaftszonen. Das sind Gebiete, in denen ausländischen Investoren besonders günstige Bedingungen zugestanden werden. Häufig sind diese Fabriken oder Sonderwirtschaftszonen mit Zäunen und Mauern vom Umland abgetrennt. Welche Vorteile haben die Investoren dadurch? Es sind großzügige Steuerbefreiungen, die von den entsprechenden Ländern den Investoren eingeräumt werden. Zum Beispiel gibt es Vergünstigungen oder zollfreien Import bei Rohstoffen oder Maschinen. Die Umwelt- und Sozialauflagen sind geringer als in den übrigen Bereichen des Landes. Energie und Wasser wird günstig bereitgestellt, es werden Industrieparks bereitgestellt. Oder es gibt einen geringen Exportzoll oder sogar zollfreien Export der gefertigten Textilien. In El Salvador, um jetzt auf unser Beispielland, was dann noch folgen wird, zu sprechen zu kommen, gingen diese Investitionsreize Ende der 1980er, als in El Salvador die Maquila oder die Weltmarktfabrik aus dem Boden sprossen. Soweit, dass den Unternehmen es sogar erlaubt war, zollfrei die Gewinne ins Ausland zu überführen und es sogar möglich war, die Kontoführung in ausländischer Währung zu führen. Weltweit gibt es 3500 Sonderwirtschaftszonen in 130 Entwicklungs- und Schwellenländern. Als nächstes folgt eine Abbildung, wie es in einer solchen Fabrik aussehen kann. In den freien Produktionszonen sind weltweit ca. 70 Millionen Menschen beschäftigt, davon überwiegend Frauen. Hier seht ihr ein Bild, wie es aussieht in einer Weltmarktfabrik in Zentralamerika. Und in Zentralamerika werden die Weltmarktfabriken Maquilas genannt. Die Auftraggeber sind meist multinationale Konzerne, die Strategie verfolgen, dass sie häufig die Fabriken nicht selbst besitzen, sondern die Fabriken als Zulieferer fungieren. Dadurch spart man natürlich Geld, denn man muss sich, wenn man nicht viel Produktion anstehen hat, natürlich nicht um die Produktionsstätte kümmern, sondern man bestellt einfach nur, wenn man was braucht. Das nennt man Just-in-Time-Produktion. Diese sogenannten Spitzenproduktionen sind zum Beispiel bei sportlichen Großereignissen wie Fußball-Weltmeisterschaften oder Kollektionswechseln etc. Alles in allem werden dadurch Produktions- und Lagerkosten vermieden. Ich muss ja auch kein Lager führen, wenn ich ja sowieso nur bestelle, wenn ich was brauche. Und man kann natürlich auch beobachten, dass die multinationalen Konzerne Zulieferer und Länder beliebig austauschen, je nachdem, wer natürlich die besten Investitionsanreize bietet. In El Salvador gibt es auch freie Produktionszonen, 15 an der Zahl. El Salvador in Zentralamerika hat 7,3 Millionen Einwohner und rund 80.000 Menschen arbeiten in der Maquila-Industrie. In El Salvador, wie auch in den anderen zentralamerikanischen Ländern, wird hauptsächlich für den US-amerikanischen Markt produziert. Jetzt fragt man sich natürlich, was uns das angeht. Uns geht das was an, weil deutsche Unternehmen wie Adidas und Puma in diesen Ländern produzieren. die Bedingungen, unter denen die Arbeiter dort arbeiten, widersprechen einem verantwortungsbewussten und sozial fairen Handeln der Unternehmen. Und daher ist es wichtig, auf die Probleme aufmerksam zu machen. Eingangs hatte ich euch davon berichtet, wie wichtig die Zusammenarbeit mit Partner und Partnerinnen in den Produktionsländern ist. Eine dieser Kooperationen pflegt die christliche Initiative zu der Frauen- und Arbeitsrechtsorganisation Mujeres Transformando. Erst Anfang Juni dieses Jahres besuchte uns die Geschäftsführerin, die wir auch hier auf dem Foto sehen, hier in Deutschland, und Montserrat Arrivalo berichtete während ihrer Vortragsreise von den aktuellen Rechercheergebnissen zu Arbeitsbedingungen aus der Fabrik Ocean Sky. Meine Kollegin Mareike hat Montserrat auf der Rundreise begleitet und wird euch nun die Ergebnisse der der Recherche vorstellen. Diese Ergebnisse sind keine Einzelfälle, sondern sie stehen für viele Weltmarktfabriken, für viele Bedingungen in den Weltmarktfabriken, denn es ist leider immer noch die Regel, dass Arbeitsrechtsverletzungen auftreten. Im Anschluss an den Teil von Mareike werden wir euch noch mal kurz dann die Forderungen der Kampagne für saubere Kleidung zusammenfassen und euch zeigen, wie ihr selber aktiv werden könnt.
Ja, sage ich auch noch mal kurz Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Vielleicht sage ich noch kurz was zu Mujeres Transformando. Das heißt, übersetzt so viel wie Frauen, die verändern. Das ist eine feministische Frauenorganisation, die sich vor wenigen Jahren gegründet hat, um eben die Makila-Arbeiterinnen zu organisieren. Denn es ist leider so, dass in den meisten Betrieben keine Gewerkschaftsfreiheit besteht. Das heißt, die haben wenig die Möglichkeit, sich zu organisieren. Und vielfach wird damit gedroht, wer sich organisiert, wird entlassen. Die meisten Frauen haben dann zu viel Angst, ihren Job zu verlieren und organisieren sich eben nicht. Also Mujeres Transformando ist keine Gewerkschaft in dem Sinne. Sie sind eine Nichtregierungsorganisation, die eben Schulungen für Frauen anbietet, die in der Makila arbeiten, zu Arbeitsrechten, und wie sie sich da weiterentwickeln können und sich auch ihre Rechte einfordern können. Wie kam es jetzt genau zu der Recherche in der Fabrik Ocean Sky? Die Initiative ging tatsächlich durch Arbeiterinnen aus, die bei Mujeres Transformando an einer Schulung zu Arbeitsrechten teilgenommen haben und die dann festgestellt haben, hoppla, ganz viel, was sie da von unseren Rechten erzählen, das wird bei uns aber nicht beachtet und bei uns finden ganz viele Verletzungen dieser Rechte statt. Und daraufhin hat sich eben Mujeres Transformando entschlossen, diese Recherche durchzuführen und zu dokumentieren, was passiert in der Fabrik, um das auch öffentlich zu machen. Dafür wurden eben Arbeiterinnen interviewt. Die Arbeiterinnen haben aber auch schriftliche Unterlagen aus der Fabrik gebracht, zum Beispiel die kleinen Zettel, die eingenäht werden oder angehängt werden, um zu beweisen, welche Marken produzieren da. Sie haben Wasserproben auch entnommen, also Trinkwasserproben. Sie haben die Temperatur in der Fabrik gemessen und all das. Also funktionierte nur mit der Hilfe der Arbeiterinnen. Nun vielleicht ein paar Infos erstmal zur Fabrik Ocean Sky. Also das Unternehmen heißt Ocean Sky Apparel. Es wurde 1995 gegründet und das Hauptquartier liegt in Singapur. Die haben Produktionsstätten nicht nur in El Salvador, sondern auch noch in Kambodscha, China, Vietnam, Malaysia, Madagaskar und Singapur. In der Fabrik in El Salvador wird für Marken wie Adidas Reebok, also Reebok ist ja eine Tochter von Adidas, Puma, Gap, Columbia und noch einige andere, die auf dem europäischen Markt nicht ganz so bekannt sind, produziert. Genau. Die Ergebnisse waren ziemlich erschreckend, die diese Studie zutage gebracht hat. Wie Nicole ja schon erwähnt hat, liegen die meisten Makilas oder Weltmarktfabriken in Freihandelszonen, die stark abgeschirmt sind. So ist es auch bei Ocean Sky. Das Gebiet, auf dem zwei Fabriken dann sind, unter anderem Ocean Sky, ist eingezäunt und wird bewacht wie ein Gefängnis, also mit Wachen, mit Maschinengewehren. Und nur wer eben in den Fabriken arbeitet, darf es auch betreten. Die Temperatur in der Fabrik erreicht nachmittags bis zu 37 Grad, manchmal auch mehr. Also das Dach ist aus Zink, das heißt, es heizt sich sehr gut auf. Und die Arbeiterinnen berichten, dass sie von ihrem eigenen Schweiß durchnässt sind. Seitens der Aufseherin, also die ganze Produktion begleiten und beaufsichtigen, gibt es verbale Misshandlungen oder ja, teilweise geht das schon ins Physische rüber. Also sie haben berichtet, dass ihnen zum Beispiel Kleidungsstücke ins Gesicht geworfen werden, wenn die Aufseher mit der Qualität nicht zufrieden sind. Und es gibt immer wieder Beschimpfungen und Beleidigungen, wie zum Beispiel, seid ja zu nichts zunutze. Ganz schlimm ist, dass das Trinkwasser in der Fabrik nicht trinkbar ist. Es ist verseucht. Es wurden Wasserproben entnommen und in einem Labor untersucht. Da haben sich verschiedene Bakterien gefunden. Also es ist eigentlich nicht mal dafür geeignet, sich die Hände zu waschen, weil wenn man nur kleine Wunden hat, dann können die Bakterien da eindringen und schon Infektionen verursachen. Und viele Arbeiterinnen berichten eben auch davon, dass sie häufig Bauchschmerzen hatten, was eben von dem Wasser kam. Nach der ersten Laboruntersuchung hat Mujeres Transformando den Arbeiterinnen, die bei ihnen organisiert waren, haben die gewarnt und haben gesagt, trinkt dieses Wasser nicht mehr. Und einige Arbeiterinnen haben es auch aufgenommen und haben das weitergesagt an ihre Kolleginnen und es wurden 6 von ihnen entlassen, weil sie eben darauf aufmerksam gemacht haben. Und dann wurde angekündigt, dass sie jetzt die Wasserqualität verbessern. Daher wurde dann eine zweite Laboruntersuchung gemacht, 4 Monate später, und es wurden genau die gleichen Bakterien gefunden. Also effektiv hat sich überhaupt nichts getan und die haben überhaupt nichts geändert an der Wasserqualität. Außerdem gibt es in der ganzen Fabrik Überwachungskameras, die die Arbeiterinnen filmen. Ist natürlich A, nicht schön, zum anderen fühlen sie sich unter Druck gesetzt. Die hängen auch, bei den Toiletten hängen Kameras, also nicht in den Toiletten, aber bei den Toiletten, sodass die Arbeiterinnen auch sich gar nicht trauen, in Ruhe aufs Klo zu gehen sozusagen. Dann sind Überstunden in der Fabrik verpflichtend und das ist illegal, also laut salvadorianischer Gesetzgebung. Die mussten sich aber in ihrem Vertrag mussten sich dazu verpflichten, die Überstunden so abzuleisten, wie es die Fabrik gerade braucht und wie es die Produktionsaufträge erfordern. Außerdem gibt es eben einen hohen Druck, das Produktionssoll zu erreichen. Das heißt, es wird jeden Tag eine Zahl rausgegeben, wie viele T-Shirts, Hosen oder was auch immer genäht werden soll an dem Tag und das müssen sie erreichen. Das heißt, wenn dieses Produktionssoll noch nicht erreicht ist, dann wird weitergearbeitet und es wird eben erheblicher Druck gemacht. Und viele Arbeiterinnen, wenn sie merken, also manche kommen schon vor der Schicht und beginnen zu arbeiten, um das Soll zu schaffen. Und sie bleiben, viele machen keine ganze Mittagspause oder gar keine Mittagspause, um eben da hinterher zu kommen. Das ist natürlich Zeit, die ihnen nicht als reguläre Überstunde bezahlt wird. Die machen sie sozusagen freiwillig extra. Genau, und da wären wir auch schon bei dem größten Problem für die Arbeiterin, das ist das Gehalt. Die bekommen ein Gehalt, von dem man nicht leben kann. Umgerechnet erhalten sie, es gab eine Linie von NFL-Trikots, die sie genäht haben. Die werden für $25 auf dem amerikanischen Markt verkauft und die Näherinnen erhielten 0,08%. $0,08, das sind 0,3% des Verkaufspreises. Also nichts. Und hier ist nochmal eine Grafik zur Entwicklung des Lohnes. Also wie gesagt, die Frauen verdienen nicht genug, dass sie davon leben können. Die verdienen den gesetzlichen Mindestlohn. Der liegt aktuell bei, zum Zeitpunkt der Untersuchung lag er bei $173. Das salvadorianische Wirtschaftsministerium hat ausgerechnet, dass man $760 zum Leben braucht für eine 4-köpfige Familie. Genau, und hier diese Grafik zeigt nochmal ganz schön, also diese blaue Linie, das ist der Mindestlohn. Die Zahlen könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht lesen, anfangs waren das $92 und im März 2008 eben 162. Und die rote Linie zeigt eben die Kosten des erweiterten Grundwarenkorbs, also alles, was man zum Leben braucht, Miete, Strom, Essen, Schule für die Kinder, fließt da alles rein für eine 4-köpfige Familie. Und da sieht man deutlich, es hat noch nie gereicht, aber es wird auch immer Also die Kluft wird immer größer und es wird immer schwieriger, davon zu leben. Genau. Im Januar 2011 hat Mujeres Transformando diesen Bericht publik gemacht. Der wurde auch gut verbreitet, also hierzulande oder in ganz Europa und auch in Amerika. Daraufhin haben auch die großen Marken reagiert. Die sind umgehend nach El Salvador geflogen und haben sich auch mit Mujeres Transformando zusammengesetzt. Sie haben sich darauf geeinigt, zusammen mit der Fabrik eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. Die wurde dann auch durchgeführt im Februar 2011 und hat eigentlich alle Ergebnisse der Studie von Mujeres Transformando bestätigt. Und daraufhin wurde dann ein Verbesserungsplan aufgestellt und durchgeführt. Da wurden unter anderem verbessert die Belüftung, die Trinkwasserqualität, die wurde direkt verbessert und da war man noch auch noch dran, also als Montserrat hier war, da war man noch dran zu erarbeiten, wo eigentlich die Quelle dieser Bakterien ist. Das konnte man vorher nicht sagen, das heißt, da haben die noch gesucht, aber zunächst wurden eben Wasser aus Behältern zur Verfügung gestellt zum Trinken. Die Überstundenpflicht wurde abgeschafft, das heißt, alle Überstunden sind freiwillig, wobei die Frauen natürlich immer noch so wenig verdienen, dass sie die Überstunden machen müssen, um sich irgendwie was dazu zu verdienen. Und die Aufseherinnen mussten eben auch unterschreiben, dass sie jetzt keine Misshandlungen mehr durchführen, also auch keine verbalen Attacken und sollten auch Schulungen zu bekommen. Ja, aber damit hat sich natürlich nicht alles direkt gelöst. Es wurden im Prinzip die schnell lösbaren und günstigen Dinge durchgeführt. Das Gehalt wurde eben nicht angetastet. Ja, die Überstunden werden bezahlt mit 1,44 Dollar in der Stunde. Also eigentlich recht gut dann verglichen. Genau, das Gehalt ist immer noch nur noch der gesetzliche Mindestlohn. Dann ist weiterhin, also die Arbeiterinnen sind weiterhin nicht beteiligt oder trauen sich auch nicht sich zu organisieren, weil immer noch eben eine Atmosphäre auch der Angst und des Misstrauens in der Fabrik herrscht. Und wie die letzten Wochen gezeigt haben, muss man da auch weiterhin drauf achten, weil sich in den letzten Wochen dann, nachdem so die erste große Medienresonanz abgeebbt ist, dann doch wieder gerade bei den Aufseherinnen diese Misshandlungen eingeschlichen haben. Also da muss man immer noch weiter Druck machen. Genau. Und jetzt wird Nicole euch nochmal die zur Kampagne zurückkommen, um das ein bisschen aufzugreifen.
Also Mareike hat euch jetzt an einem Beispiel in El Salvador gezeigt, wie es in den Maquila-Fabriken zugeht. Ich hatte eingangs schon gesagt, dass das keine Einzelfälle sind, sondern dass das leider die Regel ist. Es ist so, dass man an diesem Beispiel sieht, dass durch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit was erreicht werden kann. Das ist natürlich nicht genug. Man sieht ja, sobald die Öffentlichkeit weggeht, wieder hört es auch oft wieder auf, der gute Wille der Unternehmen. Die Kampagne für saubere Kleider fordert ganz konkret von den Unternehmen, dass sie einen Verhaltenskodex einführen, der verpflichtend ist und der die Unternehmen zu einem verantwortungsvollen und verantwortungsbewussten Handeln verpflichtet. Genau. Die Kampagne für saubere Kleidung hat dafür einen Modellkodex entworfen, den kann man auch auf der Homepage der Kampagne nachlesen. Der basiert auf den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz der ILO. Und er geht aber bei einem sehr wichtigen Punkt darüber hinaus, über diese Konvention, und das ist der Punkt des Gehalts. Denn die ILO-Konventionen fordern nur die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes. Und ich denke, das Beispiel von Mareike hat euch gezeigt, dass ein gesetzlich festgelegter Mindestlohn nicht ausreicht, um ein würdevolles und existenzsicherndes Leben zu führen. Es ist so, dass Mindestlöhne in Ländern geschaffen werden, natürlich als Investitionsanreiz für die Unternehmen. Das ist aber nicht der richtige Weg. Daher fordert die Kampagne eben die Verpflichtung zu einer Zahlung eines existenzsichernden Lohnes in den Weltmarktfabriken. Ja, was ist dann, wenn die Fabrik so einen Verhaltenskodex oder das Unternehmen einen Verhaltenskodex eingeführt hat? Dann ist der natürlich da. Aber wer kümmert sich darum, ob der auch wirklich eingehalten wird? Dafür ist es wichtig, dass eine unabhängige Instanz regelmäßig diesen Kodex überprüft. Eine unabhängige Instanz kann zum Beispiel die Fair Wear Foundation sein. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist eine Multi-Stakeholder-Initiative, die Ende der 90er gegründet wurde. Die Fair Wear Foundation stellt derzeit die höchsten Anforderungen im Bereich der Konfektionierung. Multi-Stakeholder-Initiative heißt, dass nicht nur Nichtregierungsorganisationen beteiligt sind an den Verhandlungen, sondern auch Vertreter aus Gewerkschaften und den Unternehmen selbst und durch diese vielschichtige Trägerstruktur eine sehr hohe Glaubwürdigkeit entsteht. Noch ergänzend zur Fair Wear Foundation ist zu sagen, dass die Fair Wear Foundation nicht einzelne Produkte labelt, sondern Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen der Fair Wear Foundation beitritt. Derzeit sind es 69 Unternehmen, die die Fair Wear Foundation auf ihrer Homepage verzeichnet, die beigetreten sind. Welche das sind, könnt ihr da gerne nachlesen. Denn damit sind wir an dem Punkt, die große Frage, was soll ich jetzt eigentlich noch anziehen? Die Kampagne für saubere Kleidung lehnt einen generellen Boykott von unfairen Textilien ab. Denn ein Boykott führt im schlechtesten Fall dazu, dass die Fabriken geschlossen werden und in andere Länder abgezogen werden. Zulieferer und Länder sind austauschbar. Der die besten Investitionsanreize bietet, der wird's. So sieht das leider aus und dem muss natürlich entgegengewirkt werden. Und mit einem Boykott erreicht man meistens leider nur, dass eben die Firmen abziehen oder die Fabriken schließen. Manchmal eröffnen sie auch in demselben Land gleich nebenan eine neue Fabrik. Kommt auch manchmal vor. Aber irgend so eine Methode findet sich dann schon. Außerdem ist noch zu sagen, dass die Kampagne für saubere Kleidung keine Kaufempfehlung für bestimmte Textilien gibt. Es gibt sehr viele Label für grüne und faire Kleidung. Wir wissen um das Problem, dass es sehr schwierig ist, durch diesen Siegeldschungel da durchzustecken und herauszufinden, was eigentlich jetzt hinter welchem Zertifikat steckt, welchen einzelnen Produktionsschritt der Textilkette eigentlich ein Zertifikat nur labelt. Es gibt sehr viele Label oder Zertifikate, die sich zum Beispiel nur auf den Baumwollanbau beziehen, aber den Rest völlig außer Acht lassen. Also wir wissen um dieses Problem und es ist unglaublich schwierig und wir arbeiten dran. Ja, was kann ich selber tun oder was könnt ihr tun? Wichtig sind natürlich Infos sammeln. Es gibt auf der Homepage für die Kampagne für saubere Kleidung und natürlich auf unserer Homepage Infos, Studien und natürlich auch auf der Seite der Fair Wear Foundation, wo ihr auch die Unternehmen findet, die derzeit beigetreten sind. Und um nochmal auf Adidas zurückzukommen, Adidas kann man nicht oft genug daran erinnern, dass sie in die Puschen kommen sollen und Adidas soll auch endlich in El Salvador existenzsichernde Löhne einführen, insbesondere in der Fabrik Ocean Sky. Dafür gibt es diese Protestpostkarte. Die könnt ihr, wenn ihr die dann da hinten, da liegen welche aus, gleich unterschreibt. Wir nehmen die dann auch mit, da spart ihr euch das Porto und wir geben die dann ab bei dem Herrn Herbert Heiner. Ja, und es ist noch darauf hinzuweisen, dass es immer wieder Eilaktionen natürlich auch gibt, die auch auf den genannten Homepages angekündigt werden. Ja, das war es erstmal von meiner Seite, von deiner auch. Dann gibt es Fragen.